Werbung.
Sitzfleisch, der Podcast goes international. Wir haben eine World Tour, beziehungsweise zumindest eine Deutschland-Tour.
Zumindest einen Deutschland-Termin.
Genau, und zwar sind wir am 31.10. live in München im Schlachthof. Falls ihr uns gerne in München sehen wollt, die Ticket-Infos und alle weiteren Infos dazu findet ihr in den Shownotes.
Und dann gibt's definitiv keine Technikprobleme. Wir haben manchmal bei unseren Aufzeichnungen ein bisschen mit dem Internet zu kämpfen. Live vor Ort fällt das alles weg und wir können nach der Aufnahme auch noch miteinander plaudern und würden uns freuen, wenn ihr dabei seid.
Werbung Ende.
Race Across America 2025.
Update. Tag 6.
Hallo Flo. Wir haben...
Servus.
6 Tage Ram hinter uns.
Ja, und es ist weiterhin spannend. Wir haben einiges zu besprechen und ich habe keine Trainingsanekdote, weil ich habe heute trainingsfrei gehabt.
Ja, ich habe nicht trainingsfrei gehabt. Ich habe auch keine Trainingsanekdote, außer dass es heute bei uns auch sehr windig war, wie wahrscheinlich gleich wie in den USA. Und ich war heute in der K19-Sendung, in der 30-minütigen Tagessendung und bin ein bisschen zu spät gekommen. Aber ich war dann zu meinem Live-Einstieg, wo ich ein bisschen mit einem Interview das Ganze mitkommentieren habe dürfen, dann doch noch pünktlich.
Ja, schauen wir gleich rein ins Renngeschehen, oder? Es ist jetzt Tag 6. Das Rennen läuft seit 5 Tagen und 22 Stunden aktuell und der Führende, der Philipp Kaider, hat den Mississippi überquert. Und vielleicht starten wir da gleich rein bei der Time Station. Mississippi River West, Alton, Missouri, war er nach 5 Tagen und 14 Stunden. Und ich habe mir die Recherchearbeit angetan und habe nachgeschaut, wann der letztjährige Sieger, der Jimmy Ron, dort war. Der war nach 5 Tagen und 9 Stunden, das heißt 9 Stunden 52 Minuten, das heißt knapp 5 Stunden vorm Philipp. Also wenn der Philipp so weiterfährt, die Pace halten kann, die Pace vom Jimmy Ron halten kann, ist er auf dem Weg, eine gute Zeit zu fahren.
Was kann man unter einer guten Zeit sagen? Es war jetzt erst einmal die Marschrichtung 9 Tage und das ist auf jeden Fall drinnen, oder?
Ganz genau, ja. Also ich schaue jetzt nochmal, der Jimmy Ron ist ja letztes Jahr schon die gleiche Strecke gefahren mit Ziel in Atlantic City. Es waren 8 Tage und 18 Stunden. Das heißt, unter 9 Tagen sogar möglich für den Philipp, obwohl es dann schon knapp wird. Also da darf er jetzt auf dem Jimmy Ron quasi nichts mehr verlieren.
Ja, ich habe mir letztens angeschaut, die Vergleichszeiten zum letzten Jahr beim Halfway Point. Da war es sehr, sehr ähnlich. Das war ziemlich genau nach 4 Tagen. Da war der Lukas und der Jimmy voriges Jahr Kopf an Kopf und der Philipp heuer in der gleichen Zeit. Das ist natürlich sehr interessant, weil der Philipp wirkt extrem fit und gut gelaunt, scheint in einer super Stimmung zu sein. Und trotzdem war der Jimmy voriges Jahr eine Spur schneller. Das heißt, wir sehen jetzt auch, dass das voriges Jahr das wirklich ein sehr, sehr schnelles Rennen war.
Genau, und vielleicht kurz zum Vergleich, die letzte Time Station, bei der Lukas Kaufmann durchgekommen ist, heuer war Jefferson City nach 5 Tagen und knapp 17 Stunden und letztes Jahr war er in Jefferson City nach 5 Tagen und 2 Stunden. Das heißt, deutlich schneller, also 14 Stunden schneller letztes Jahr als heuer.
Ich habe letztens noch eine Anekdote, weil wir wollen ja nicht zu viele Zahlen, Fakten, das ist beim Zuhören vielleicht ein bisschen trocken, quasi nur bringen, sondern ein paar Geschichten. Und mir ist beim Halfway Point letztens noch eine Geschichte eingefallen, die habe ich noch nicht erzählt gehabt. 2009, bei meinem ersten Rennen durch Amerika, bin ja am Halfway Point ausgeschieden. Mit den Nachwirkungen quasi eines Lungenödems, das ich in die Rockies bekommen habe. und habe dort 3 Tage müssen im Krankenhaus bleiben. Währenddessen war es natürlich fürs Betreuerteam ein bisschen eine zähe Zeit und da ist der Max Kinselbauer, unser lieber Trainer, und der Schöni, zweiter aus meinem Betreuerteam, die haben sich dann meine 2 Räder geschnappt und sind eine Runde Radl fahren gegangen zum Zeitvertreib. Und sie sind genau 1 Stunde gefahren, dann umgedreht und 1 Stunde retour und sie sind noch die 2 Stunden angekommen und haben nicht besser ausgeschaut als ich im Krankenhaus. Also da sieht man halt, wie tut das Klima, und das Klima ist jetzt nur immer ähnlich, weil das zieht sich dann einfach durch bis zum Ziel. Wenn es schwül ist, wenn es warm ist, stickige Luft hat, wie anstrengend das ist.
Ja, wir haben gestern über Kurt Matzler gesprochen und das sich anbahnende Schirmersneck. Wir waren uns beide relativ sicher, dass er weiterfahren wird. Tatsächlich ist er weitergefahren. Er liefert sich jetzt ein unglaubliches Match mit dem Lionel Poggio. Die sind innerhalb von 45 Minuten die ganze Zeit, also jetzt schon die letzten 3 Time Stations. Das ist ein echtes Match und man muss sagen, der Kurt schaut am Radl wieder sehr gut aus. Also dürfte diese längere Schlafpause, die ungeplante, die für ihn ungewohnte im Auto statt im Hotel, gut gewirkt haben.
Ja, und bei den beiden kann man generell auch eine ganz, ganz, ganz schöne Vergleichsarbeit anstellen, wenn man die Schlafpausen vergleicht. Wir haben eh schon gesagt, wenn man in der Karte auf die Fahrer klickt oder tippt, wenn man am Handy ist, kommt man auf die Full History. Und dann sieht man in der unteren Grafik, die gelbe Grafik, wann gefahren wurde und wann gestanden wurde. Und da sehen wir beim Kurt Matzler wirklich deutliche Pausen. Das ist ja seine Strategie. Er schläft länger und er schläft tagsüber. Und da sieht man wirklich, dass er eben ausgiebige Schlafzeiten hat. Und man hat jetzt immer gesehen, dass er vor circa einem Tag einmal sehr lang gestanden ist. Das war eben diese Pause wegen Schwärmersnack und zum Erholen. Und seitdem hat er natürlich mehr zwischendurch Stehzeiten, als er davor gehabt hat. Wenn wir sich den Lionel Poggio anschauen, der hat ganz eine arge Strategie. Der schläft nämlich generell extrem wenig. Und da bin ich schon gespannt, wie sich das auswirken wird. Wenn man bei ihm die History anschaut, da siehst du eigentlich ausschließlich ganz kurze Powernaps. Der steht nie länger als, das wird wahrscheinlich so halbe, dreiviertel Stunde sein. Man kann es halt leider nicht ganz genau einzoomen oder ganz genau ausmessen, aber länger wie 1 Stunde ist der noch nie gestanden und der ist auch sehr selten. Also ich bin mir sicher, dass das sich noch auswirken wird. Wir werden sehen, wie es in Kurt gehen wird mit seinen Nackenproblemen, inwiefern das ihn jetzt langsamer macht, aber rein vom Schlafen her erwarte ich mir schon, dass der Kurt am Ende stabil bleibt, mental, und der Lionel pokert sicher sehr hoch. Also bei ihm wird eventuell das Müdigkeitsthema sich noch auswirken gegen Ende hin. Das ist wirklich ein interessanter Vergleich.
Ja, und man sieht, dass es nicht die eine richtige Strategie gibt, sondern dass jeder und jede für sich selbst einfach was finden muss, was für einen selbst funktioniert. Und man sieht es bei denen zwar, die sind wirklich ganz knapp beieinander, jetzt noch fast 6 Tagen Rennfahren, sind die innerhalb von wenigen Minuten, unter 1 Stunde, mit komplett unterschiedlichen Strategien.
Und wir haben passend dazu vom Kurt Nachrichten bekommen und die klingen, ich habe es mir vorher nochmal angehört, sie klingen nicht wahnsinnig gut, aber wir werden es danach relativieren, weil es ist, in Wirklichkeit geht es ihm deutlich besser, als man da jetzt glauben möchte.
Hallo Flo, hallo Christoph, haben wir jetzt nicht mehr gemeldet, weil ich in den Rocky Mountains meine Stimme verloren habe. Ich kann heute wieder ein bisschen reden, aber bei den letzten Nachrichten habt ihr wahrscheinlich eh gehört, dass meine Stimme ziemlich angeschlagen war. Gerade halfway point passiert und wie aus heiterem Himmel. Schau mal, Snack, das war so schnell und massiv, dass ich Kopf nicht mehr haben halten können. und nicht mehr vorausschauen können. Wir haben schnell reagiert, ein paar Stunden Pause und bin wieder auf dem Radl, aber jetzt natürlich der Klassiker, veränderte Sitzposition, Knie, Hintern, Handgelenke, das wird jetzt alles ein Thema. Aber Plan B ist in Kraft. Mike Tyson hat zugeschlagen, aber ich folge jetzt deinem Rat aus der Deckung. Okay, alles Gute, ciao.
Ja, klingt schlimm. Wenn es nur die Stimme ist, ist es aber nicht schlimm und das habe ich auch bei dir schon erlebt. Es ist einfach zuerst die Hitze, die trockene Luft, dann die Höhe, die dünne Luft. Und es kann schon passieren, dass man einfach nur die Stimme verliert oder einfach bis einen trockenen, rauen Hals bekommt und sonst keine Einschränkungen hat. Dann ist das Sprechen unangenehm, aber ansonsten hat man keine Einschränkungen. Und es klingt gleich so brutal, weil man irgendwie das so einfach akustisch, es klingt einfach viel schlimmer, als es ist, wenn es nur das ist.
Ja, und ich muss schon sagen, mich hat es immer belastet. Es war ganz oft so, dass ich nach der Hälfte des Rennens nicht mehr ordentlich sprechen habe können, weil ich bin einfach jemand, der braucht das Gespräch. Und ich kann mit dem wenig Schlafen viel besser umgehen, wenn man in der Nacht vor allem plaudern kann. Das haltet munter, das haltet die Stimmung hoch. Und wenn ich dann nur mehr gehört habe, wenn ihr mit mir redet, aber quasi nichts mehr sagen habe können, es ist schon unangenehm. Aber natürlich, wie du sagst, körperlich wirkt es überhaupt nicht aus. Aber trotzdem mental ist es dann schon schwierig, wenn man nicht mehr reden kann. Oder man muss dann nicht wirklich nur das sagen, was nötig ist, weil wenn man dann anfängt zu plaudern, dann ist die Stimme dann komplett weg. Deswegen freut es mich auch zu hören, dass beim Kurt der Humor noch dabei ist und dass er immer noch den Mike Tyson Schmäh durchzieht. Und ja, es gibt dann noch einen zweiten Teil von seiner Nachricht. Da geht es jetzt um die netten Einwohner von Kansas in diesem Fall noch. Also Bundesstaat Kansas ist der Kurt noch gewesen, wie er uns das geschickt hat. Und das ist sehr erfreulich, das suchen wir uns jetzt auch noch an.
Ja, eines vielleicht noch. Wir haben das Auto schnell umgebaut gehabt, den Schlafplatz. Ich habe mich gerade hingelegt und dann kommen Amerikaner dabei, die daneben wohnen. Sie haben uns ihr Haus zur Verfügung gestellt mit Bett, Aufenthaltsraum, Baddusche und total nett. Und sie haben gesagt, jedes Jahr nach dem Halfway Point gibt es jemanden, der dort einen kompletten Einbruch hat und unbedingt Hilfe braucht. Ganz interessant, es ist offensichtlich ein psychologisches Phänomen, wenn man mit letzter Kraft einen großen Meilenstein erreicht, dass man dann einmal einen Einbruch hat. Aber unglaublich hilfsbereit und nett. Ja, mein Team hat super Arbeit geleistet. Also im Moment kann ich wieder ganz gut fahren und mein Schnitt passt auch wieder. Aber schauen wir, was kommt.
Solche Geschichten, oder? Da wird schon warm ums Herz. Das ist halt etwas, was bei Unsupported-Rennen einfach wirklich ein bisschen fehlt. So darfst du halt nicht Ja sagen, wenn da wer die Hilfe anbietet. Das sind halt so die Regularien, aber in dem Fall, wie es beim Race Across America ist, wenn du halt einfach spürst, dass die Einheimischen das Rennen mitverfolgen und hilfsbereit sind und wir haben es oft einmal gehabt, dass jemand mit, ich weiß nicht, ob es Zimtschnecken waren, aber mit anderen Proviant oder mit Kaffee vorbeikommt oder wir haben immer die Katie gehabt, eine gute Bekannte, wo wir dann in Ohio immer einkehren haben dürfen, also alle bis auf mich natürlich und das macht es schon nochmal um einiges schöner, am Radl durch Amerika zu fahren.
Genau, das ist, das kommt dann immer total unerwartet auch an Stellen, wo man überhaupt nicht erwartet, dass Menschen wohnen, und dann stehen da plötzlich Leute mit Österreich-Fahne, die vor 15 Jahren ausgewandert sind und das Rennen jedes Jahr verfolgen und den Österreichern vom Straßenrand irgendwelche Lunchpakete mitgeben und Sandwiches. Also das ist schon sehr, sehr cool.
Und jetzt, damit wir beim Kurt einfach nochmal richtig positive Neuigkeiten haben, habe ich auch noch vom Andi Zehmann, der Beherrscher der Excel-Tabelle, eine Nachricht bekommen, wie es im Pacecar gerade im Team so zugeht.
Hallo Straps, hallo Flo, Andi Zehmann da vom Team Kurt Matzler. Kurzes Update. Kurt ist gut unterwegs, in dem Sinne, dass er, wenn er am Radl sitzt, fährt er sehr gut. Er hat ein Problem, nein, oder zwei Probleme in der Halsgegend. Das eine ist einmal seine Stimme und das andere ist ein Schirmer-Snack, wobei man aufpassen muss, noch ist es kein Schirmer-Snack, sondern es ist eine Verspannung, die man durch Massagen in den Griff bekommen kann. Wenn er mal das Schirmer-Snack in voller Ausprägung entwickelt hat, dann geht es ja nicht mehr so leicht. Er braucht Pausen, wo er massiert wird, dann geht es wieder gut. Das Problem mit seiner Stimme ist in erster Linie natürlich ein Problem für ihn, weil er nicht kommunizieren kann. Fürs Radfahren selber ist es jetzt weniger ein Problem. Ohne Stimme kannst du Radl fahren, ohne funktionierende Halsmuskulatur nicht. Der momentane Plan sieht so aus, dass wir nach Washington fahren. Da hat er eine reguläre Schlafpause. Das Problem des Early Check-In, das wir in den letzten Tagen hatten, hat sich jetzt einmal erledigt. Er macht jetzt einen normalen Check-In, macht eine Schlafpause, wird massiert, wird behandelt. Dann geht es über den Mississippi. Ja, und da wissen wir alle, da fängt das Rennen an. Und ich hoffe, dass wir da natürlich noch voll dabei sind. Das wäre mein kurzes Update vom Team Kurt Matzler. Wir bleiben dran. Es wird spannend, es bleibt spannend. Liebe Grüße.
Boah, das ist das perfekte Stichwort. Eigentlich habe ich das gestern angekündigt, dass wir heute darüber sprechen werden. Aber es ist noch ein bisschen zu früh, weil gestern, wie ich über die Time Station in Washington sprechen wollte, hast du gesagt, das machen wir heute. Vielleicht beginnen wir damit.
Machen wir das. Ja, ja, machen wir das.
Also kurz auf der Strecke, das ist nach Jefferson City, was wir gesagt haben, wo man das Kapitol umrundet, dann überquert man den Missouri, nicht den Mississippi River, und dann fährt man lang dem Fluss entlang. Und ich war viermal dabei und zweimal war dieser Streckenabschnitt in irgendeiner Art und Weise gesperrt oder eine Umfahrung, weil es da einfach regelmäßig Überschwemmungen gibt, weil es ist direkt am Missouri River und der überschwemmt halt regelmäßig. Dann gibt es irgendwelche Umfahrungen, aber wenn man dann wieder auf der Originalstrecke kommt, dann kommt man eben Richtung Washington und da wird es richtig hügelig. Da sind ordentlich Höhenmeter zu schrubben. Und ich habe es gerade gesehen vorher auf der Instagram-Story vom Lukas Kaufmann, wie gestern schon besprochen, das ist diese deutsche Auswanderer-Community, ehemalige oder mit den deutschen Wurzeln. Der ist gerade durch Hermann durchgefahren. Also der Ort heißt Hermann. Und dann kommt man irgendwann nach Washington und da gibt es einen Bike-Store und der hat 24/7 offen, hat eine bemannte Time-Station mit Pool, mit Klos, da wird gegrillt, da gibt's Eis, das ist richtig cool, da ist richtig was los, da sind richtig viele Leute, die total begeistert sind und na, die Time Station betreuen.
Ja, und eine der legendären Personen ist die Vicky, die immer mit Kuhglocken die Teilnehmer alle anfeiert. Und ich habe dem Philipp Keider gestern noch eine Nachricht geschickt, oder haben wir das im Podcast besprochen? Nein, ich habe eine Nachricht geschickt und habe ihm halt auch gesagt, ja, die Cowbell Vicky wird er wahrscheinlich treffen und vielleicht soll er liebe Grüße ausrichten. Und jetzt haben wir passend dazu natürlich auch von ihm eine Nachricht, wo er uns ein bisschen erzählt, wie so in der Gegend abgelaufen ist. Und was mir bei der Nachricht einfach sehr gut taugt beim Philipp, gar nicht das, was er sagt, sondern wie er das sagt, weil man hört einfach einerseits, er ist gut drauf. Andererseits, er ist immer noch auf Zug und er hat mir auch erzählt, sie wissen, dass der Vorsprung groß ist, aber sie wissen auch, dass der Lukas Kaufmann super gut fährt und sie unterschätzen weder ihn noch die restliche Strecke und wissen sehr wohl, dass es jetzt überhaupt keinen Grund gibt, sich schon irgendwie zu freuen, weil der Vorsprung groß ist, sondern sie bleiben noch fokussiert und geben Gas und das irgendwie hört man alles außer. Also das, was man eigentlich hören möchte als Außenstehender, gute Stimmung, guter Fokus und am Gaspedal oben bleiben und trotzdem noch ein bisschen miterleben, was rundherum passiert.
Das nächste Lustige ist, man kommt ja dann nach Washington, ne? Und da ist ja die berühmt-berüchtigte Cowbell-Wiki daheim. Das heißt, es steht, wenn man reinkommt, ist eine Abfahrt und das steht dann irgendwo mit Kuhglocken und bimmelt, was ich will laut. Und ich habe das nicht gewusst und fahre runter die Abfahrt und höre so klackern die ganze Zeit und schaue die ganze Zeit auf mein Vorderrad, ob ich einen Batschen habe. Weil ich immer gehört habe, so klack, klack, klack. Also wie wenn das wenn ein Reifenschaden hat und die Tubeless-Milch haut es immer raus. Und aufgehört habe ich zum Schauen, wie ich bei ihr vorbeigefahren bin, weil dann habe ich gecheckt, da steht wer mit Kuhglocken neben mir. Das heißt, merke, falls ich nochmal Ram fahren werde, habe ich in Washington beim Alphorn fix keinen Batschen, dann ist es die Cowbell-Wiki.
Ja, er ist locker drauf. Es ist, glaube ich, also es ist sicher leichter für ihn, locker drauf zu sein. Er ist Rookie und es läuft einfach unglaublich gut. Er hat einen guten Vorsprung. Er ist sicher im Rahmen seiner Erwartungen unterwegs, vielleicht sogar ein bisschen besser. Und da ist es dann unter Anführungszeichen leicht locker zu sein.
Das stimmt definitiv. Und wie locker das ist, ich habe jetzt da die Sprachnachricht, die kann ich nicht abspülen, von ihm auch noch gekriegt, weil da war sehr viel Fortwind. Aber was ganz lustig war, ich habe echt müssen sehr, sehr viel lachen. Wie mir gestern noch erzählt, wie super das Kapitol ist in Jefferson City und wie sehr mir das immer auf die Nerven gegangen ist. Und eigentlich haben wir unsere Aufnahme beendet und dann schaue ich am Live-Tracker und ich sehe, der Philipp macht gerade eine Pause direkt beim Kapitol. Und ich habe dir noch den Screenshot geschickt und mit dem spaßigen Kommentar, dass er gerade dort sitzt und wahrscheinlich die Aussicht genießt. Und heute erzählt er mir, dass er tatsächlich dort einen kurzen Powernap gemacht hat, weil, das ist jetzt auch noch schnell zwischen eingestreut, man sieht auch ganz genau, wenn man die Schlafzeiten anschaut vom Philipp und vom Lukas, dass die auch komplett unterschiedliche Strategien jetzt haben. Der Philipp macht öfters Powernaps, teilweise 2 pro Tag, fährt dann aber wieder richtig schnell. Und der Lukas hat, wie wir schon angesprochen haben, das Kunstwerk. Bei ihm ist wirklich die Grafik komplett gleichmäßig und er macht eine große Schlafpause in der Nacht und ansonsten sitzt er durchgehend konstant am Radl. Und das kann man richtig schön in der Grafik sehen. Dominik Meierhofer voriges Jahr war ähnlich. Der hat ja auch durch sein Lungenproblem öfters stehen bleiben müssen, war dann aber dafür schneller, wenn er gefahren ist. Und heuer ist es ähnlich. Also der Philipp fährt schneller, aber pausiert dafür öfter. Genau. Und dann hat er diese Pause gemacht beim Kapitol und schickt mir nachher die Nachricht, dass er eigentlich dann, wie er munter geworden ist vom Powernap, gemerkt hat, er muss jetzt aufs Klo gehen und dann ist das Wurfzelt, das du schon besprochen hast, zum Klo gehen, haben sie dort am Parkplatz vor dem Kapitol nicht aufbauen können, dann ist er im Auto drinnen irgendwie gesessen und ja, war halt eine herrliche Anekdote und wir könnten eigentlich mittlerweile fast schon eine eigene Storyline aufmachen und ich denke, wir sollten zum Beispiel statt Dot-Watching Code-Watching ins Leben rufen, weil es gibt, ich will gar nicht zu viel über die ganzen Klopausen reden, aber das passiert einfach so oft und da gibt es so viele witzige Geschichten. Und das war halt echt eine davon.
Ja, vielleicht noch ein paar Worte zum Damenrennen. Also nachdem die Isa Pulver ausgeschieden ist, leider nochmal gute Besserung von uns, fährt die Aneta Lamik aus Polen ein einsames Rennen, aber ein sehr, sehr starkes Rennen. Die hat letztes Jahr das Race Around Poland mit Streckenrekord gewonnen und ist jetzt kurz vor Time Station, jetzt habe ich es gerade offen gehabt, Ich finde es nicht, aber sie ist gut unterwegs. Sie ist mittendrin im großen Pulk mit vielen anderen Veteranen. Sie hat gerade den Valeria Zamboni überholt und noch einigen anderen niedrigen Startnummern. Beim Ram ist es so, man bekommt einmal bei seiner ersten Anmeldung eine Startnummer, die behaltet man dann sein Leben lang. Ja? Das heißt, du hast die 377 und die ganz niedrigen Nummern sind ein Zeichen dafür, dass man zumindest die erste Teilnahme schon recht lang her ist. Der Valeria hat die 399 und ist seither fast jedes Jahr gefahren. Und da ist sie mittendrin sehr gut unterwegs. Man darf nicht vergessen, die Damen haben ein bisschen eine längere Karenzzeit. Wenn sie so weiterfährt, ist es zu schaffen. Jetzt habe ich es gefunden. Time Station 27 ist sie gerade durch. Ist schon in Kansas. Und ja, da werden wir
nach dem Halfway Point ist es schon.
Ja, und da werden wir das weiterhin beobachten.
Ja, der Philipp zum Beispiel hat die Nummer 712. Das bedeutet, er ist der 712. Mensch, der sich fürs RAM angemeldet hat.
Genau. Und Das RAM sagt von sich selbst, es haben weniger Leute das RAM gefinisht, als sind am Gipfel von Mount Everest gestanden. Das war so Anfang der 2000er, in den 90ern, war das ein cooler Claim. Inzwischen, wenn man sieht, wie es am Mount Everest ausschaut, gibt es wahrscheinlich viele Events, die weniger Teilnehmer oder Finisher haben als am Mount Everest.
Ja, hoffen wir, dass die Annetta noch das Kapitol, jetzt würde ich schon sagen Kapitol, das Kapitol begutachten und anschauen kann, weil der Philipp hat gemeint, er hofft, dass es nicht gesperrt wird, nach dem, was zum Beispiel der Johnny in Kim verursacht hat, dass die Kirche gesperrt wurde für RAM-Teilnehmer, bleibt hoffentlich das Kapitol noch geöffnet für die Nachfolgenden, nachdem der Philipp dort seine Pause verrichtet hat. Was ich mir noch notiert habe, ist der Fortschritt vom Lukas. Ich bin Lukas jetzt auch eine Nachricht geschickt und die ist auch angekommen. Der Thomas, sein Teamchef, hat mir eben geschrieben, vielen Dank, dass ich ihm eine Nachricht geschickt habe und der Lukas hat seinen Fokus wieder gefunden und tritt jetzt wieder kräftiger und ordentlich in die Pedale. Mitunter auch deswegen, weil er halt guten Zuspruch von außen gekriegt hat. Und ich habe den Lukas halt auch gesagt, dass für mich persönlich zum Beispiel mein RAM 2012, wo ich dann Zweiter geworden bin und das im ersten Moment eine riesengroße Enttäuschung war und wo ich von Anfang an mit Problemen gekämpft habe, dass ich im Nachhinein einfach so stolz war und so fröhlich und glücklich und einfach dankbar, dass ich das durchgezogen habe und dass das die viel wichtigere Erfahrung für mich war als Rennen, die wie am Schnürchen gelaufen sind, weil natürlich ist es im Moment super, wenn du vorn wegfährst und es läuft wie am Schnürchen und du fährst in einer Spitzenzeit oder in einer Rekordzeit oder als Erster ins Ziel, das ist natürlich genial. Aber im Nachhinein muss ich sagen, das, was mich am meisten geprägt hat, in meinem weiteren Leben, waren einfach die Rennen, wo es nicht gut gelaufen ist und ich habe trotzdem durchgehalten, weil wir werden halt auch oft auch von vielen ein bisschen so als Vorbild betrachtet, auch wenn man das jetzt selber nicht sein will, aber viele Leute nehmen sich halt einfach Motivation durch das, was da zum Beispiel beim RAM geleistet wird und wenn man dann sieht, jemand hat einfach ein zaches Rennen und es läuft halt nicht so perfekt, wie man es sich gewünscht hat und man hält halt trotzdem durch, das sind einfach wirklich, das ist eine Botschaft, die man da ausschickt, die ganz, ganz wichtig und wertvoll ist und ich weiß noch von Wolfgang Fasching, der hat 1997 das RAM nicht gewonnen, da ist er Zweiter geworden, hat einen Sturz gehabt, ist mit gebrochenen Schlüsselbeinen weitergefahren und hat den zweiten Platz gemacht und auch er hat gesagt, das war für ihn die wichtigste Erfahrung und auf das, was er am meisten quasi im Nachhinein stolz war, dass er da durchgezogen hat und ja, so hoffe ich einfach auch, dass der Lukas sich dessen bewusst ist, dass er, auch wenn es momentan frustrierend sein kann zwischendurch, dass er einfach drauf bleibt, weil er hat einen guten Vorsprung auf dem Platz 3 und das Rennen ist halt einfach wirklich noch nicht aus. Wir wissen, dass immer noch was passieren kann und gerade jetzt im letzten Teil des Rennens in der Früh, ich bin immer ein bisschen nervös, wenn man nachschaut, was gibt's Neues und man hofft, dass nicht wieder irgendwo irgendwas Schlechtes passiert ist, irgendwo ein Schwärmersnack, irgendwo ein Sturz. irgendwo ein DNF oder so. Das heißt, jetzt hast du wirklich am Schluss ja, Fehler vermeiden und durchkämpfen.
Ganz genau, da wünschen wir ihm nur das Beste. Und ja, dann schauen wir weiter zu den Teams. Es ist für mich, du warst nie der große Teamverfolger, immer wieder beeindruckend, wie schnell die Teams unterwegs sind. Also das allererste Team ist schon über den Wolf Creek Pass drüber. Die anderen Teams beginnen gerade mehr oder weniger den Anstieg. Das ist einfach so viel schneller, und wenn man sich die Dots anschaut, da wird es bald zu den ersten Überholungen von Solofahrern und Solofahrerinnen kommen. Also die sind einfach unglaublich schnell. Ich möchte kurz hervorheben, ich habe es in einer der letzten Folgen schon gesagt, ich bin kein großer Militarist und kein großer Fan, aber es gibt das Team, die Rusty Dogs of War, und der Name sagt eigentlich eh schon alles. Das sind Kriegsveteranen, Versehrte, die fahren mit Handbikes und haben alle irgendwelche Kriegsverletzungen, und die machen das natürlich auch für einen guten Zweck, und die sind wirklich unglaublich stark unterwegs. Also auch wenn man kein Fan des Militärs ist, kann man da trotzdem die sportliche Leistung hervorheben. Die sind unglaublich gut unterwegs zu achten.
Ja, dann haben wir noch ein Thema, das auch die Teams betrifft. Das hast du gestern schon kurz angekündigt. Und zwar, was ist passiert? Es geht ums Team No Limits, wo wir im Vorfeld auch mit dem Fritz und mit dem Sascha Podcast aufgenommen haben. Und wir haben einfach Stories bekommen und geschickt gekriegt, und es sind auch dann Screenshots aufgetaucht irgendwo im Internet. Und auf jeden Fall geht es da um die Stories der Teammitglieder des Achterteams. Und da ist eben eine Situation aufgetaucht, wo ein Fahrer eine Infusion bekommen hat. Und das wiederum führt klarerweise zu Diskussionen, und das hat auch uns etwas irritiert. Und wir haben gesagt gestern, dass wir da nochmal uns informieren und eine Nacht drüber schlafen. Genau, und jetzt haben wir natürlich dazu ein bisschen was zu sagen.
Genau, also wir haben uns natürlich durch dieses, ich nenne es jetzt einmal nicht despektierlich, Influencer-Team, haben wir uns natürlich gefreut, dass die am Start sind, dass die den Sport, den wir so lieben, ein bisschen Aufmerksamkeit bringen. Und wir sehen es an unseren Hörerzahlen und an unseren Nachrichten, dass da auch Leute, die nicht so viel zu tun haben mit dem Sport, das plötzlich beobachten, ins Dotwatchen reinkippen. Das sind die positiven Seiten. Aber es ist natürlich so, der Radsport hat immer noch, obwohl jetzt die letzten großen Dopingfälle lang her sind und der Radsport sehr interessiert ist an seinem sauberen Image, trotz allem in der breiten Bevölkerung mit Leuten, die nicht so drin sind, einfach immer noch dieses Doping-Image. Und wenn da so kontextlos, ohne große Erklärungen, einfach mit Nadeln hantiert wird, und es ist total egal, ob das leistungssteigernde Mittel sind oder nicht, ob das medizinisch indiziert ist oder nicht, wenn einfach da so ein Konnex besteht zwischen Nadeln und Radsport. Und auch egal auf was für einem Niveau, also die sagen ja selber, es geht für sie ums reine Überleben, sie wollen das Rennen nur finishen. Ja? Das schaut einfach, das wirft kein gutes Licht auf den Radsport. Und ja, das sagen wir jetzt einfach mal dazu, und vielleicht du hast ein paar Hintergrundinformationen.
Genau. Hintergrundinfos zuerst einmal. Wir haben natürlich direkt beim Team nachgefragt und haben eine Sprachnachricht bekommen, und die hören wir uns jetzt einmal an.
War noch ein Thema offen zum Thema Infusion. Otto steht neben mir. Vielleicht ganz kurz, warum, wieso, weshalb und was war das?
Also, ich habe 3 Tage vorm Rennbeginn mir einen richtigen Infekt eingefangen an der Lunge. Jetzt geht's wieder fast mit der Stimme. Und einfach zum Hausarzt sofort gegangen und einfach ein Volumen aufzufüllen. Das war eine ganz normale Ringer-Laktatlösung. Das ist jetzt nicht anders drin. Ich habe zwar auch zig andere Ampullen mitbekommen mit irgendwelchen Vitaminen, Magnesium und alles. Das haben wir aber nicht reingedonnert. Ja, einfach nur, um irgendwie wieder auf den Bock vernünftig zu kommen. Das,
genau, ja. Das wurde ja auch Fachmensch von unserem Teamarzt quasi. Von
Check, dir. Genau. Ja. Ja. Also nichts Wildes, und ich glaube, Doping wäre bei mir an der falschen Stelle.
Gut, ich hoffe, das reicht. Wenn Nachfragen sind, dann einfach nochmal Bescheid sagen.
Jetzt einmal ganz sachlich zum Sachverhalt. Es ist grundsätzlich so, dass in allen offiziellen Wettkämpfen die Anti-Doping-Richtlinien gelten. Und das ist ganz klar geregelt. Das ist ganz eindeutig, was ist erlaubt, was ist nicht erlaubt. Kurze Hintergrundinfo, wenn jemand Medikamente zu sich nimmt, immer auf NADA, also für nationale Anti-Doping-Agentur, nada.at, online nachschauen. Da gibt es einen Button Medikamentenabfrage. Dort kann man zum Beispiel eingeben Aspirin. Und dann wird ausgeworfen, dass das im Training erlaubt ist und im Wettkampf erlaubt ist. Zum Beispiel, das ist mein Lieblingsbeispiel, weil das sehr gut sagt, wie sensibel das Ganze ist, Aspirin-Komplex, ein Erkältungsmedikament, einfach eine Brausetablette, die man auflöst, ist zum Beispiel außerhalb des Wettkampfs erlaubt, im Wettkampf aber verboten, weil irgendwelche kleinen Mengen an leistungssteigernden oder aufputschenden Stoffen drinnen sind, deswegen ist es nicht erlaubt. Das heißt, man muss da wirklich aufpassen, dass man nichts Unerlaubtes nimmt, wo man gar keine böse Absicht hast. Weil wenn du fiebrig bist oder einen grippalen Infekt hast, wirst du sicher nicht Aspirin nehmen, um deine Leistung zu steigern. Trotzdem ist es zum Aufpassen.
Ganz kurz, inzwischen gibt es auch eine App, die das für dich erledigt. Du kannst auch einfach das Medikament, den Barcode einscannen und die App sagt dir, erlaubt, nicht erlaubt, im Training erlaubt, im Wettkampf erlaubt. Pipapo, das war früher nicht so. Vielleicht ganz kurze Anekdote. Bei meinem ersten Glocknerman haben wir noch diese Liste ausgedruckt im Pacecar gehabt und sind dann tatsächlich mit dieser Liste, also meine Crew damals, zu einer Apotheke gegangen, weil ich so dieses Belastungsasthma, das war damals noch nicht diagnostiziert, bekommen habe und so geröchelt habe einfach und dann mit dieser Liste zur Apotheke. Die Apothekerin hat sich das dann in Ruhe angeschaut und hat dann ein Medikament gefunden, das erlaubt war.
Beim Ultracycling gelten natürlich die Regeln ganz normal, aber es gibt ein paar zusätzliche Regelungen bzw. Ausnahmen, wie zum Beispiel Koffein ist auch in der extrem hohen Dosierung erlaubt. Das ist sonst ob bei einer gewissen Menge.
Inzwischen ist das Koffein, glaube ich, ganz herunten von der Dopingliste, bin mir nicht hundertprozentig sicher.
Okay, es hat eine Ära gegeben, da war Koffein limitiert erlaubt und wenn du drüber gehst, war es nicht mehr erlaubt. Mittlerweile anscheinend nicht mehr, auf jeden Fall im Ultracycling war das immer freigegeben. Oder eine Cortison-Creme, um die Haut am Gesäß zu behandeln, bei Sitzbeschwerden. Auch das ist im Ultracycling erlaubt. Und ich habe heute mit meinem...
Und vielleicht dazu, Entschuldigung, ganz kurz, vielleicht kennt der ein oder andere, hat den Namen Therese Johaug schon mal gehört, die war 2 Jahre gesperrt wegen einer Cortisoncreme.
Richtig. Ich habe heute mit dem Dr. Rainer Hochgatterer telefoniert. Mit dem haben wir auch schon mal einen Podcast gemacht. Der war bei mir öfters beim Race Across America dabei als Arzt, ist mittlerweile auch Teamarzt beim Linzer ASK, beim LASK in der österreichischen Bundesliga im Fußball. Und er hat mir das auch nochmal bestätigt. Grundsätzlich sind Infusionen und Injektionen komplett verboten. Das war zum Beispiel in den 90ern noch anders. Es hat da vom RAM alte Videos gegeben, wo wirklich in der Schlafpause einfach eine Flüssigkeit mit Zuckerlösung angehängt wurde, um die Kohlenhydratspeicher und das Kaloriendefizit auszugleichen und wieder aufzufüllen. Mittlerweile gibt es die No-Needle-Policy, absolut nicht mehr erlaubt. Aber beim RAM und auch in jedem offiziellen Wettkampf ist eine Infusion dann doch erlaubt, wenn es medizinisch notwendig ist. Zum Beispiel beim Race Across America 2012, wo es mir so schlecht gegangen ist, war es in der ersten Nacht so, dass der Rainer das entschieden hat, ich brauche eine NaCl, also Salzlösung-Infusion, weil ich komplett dehydriert war durchs Kotzen und durch einen Durchfall und so weiter. Das läuft dann so ab, das ist eine reine Flüssigkeit und ich habe Kreislaufprobleme gehabt, mir war schwindlig und dann darf der Doktor das entscheiden, dass das medizinisch jetzt wirklich nötig ist. Er muss das dokumentieren, der Rennleitung melden, darlegen und begründen und dann ist das okay. Man kann halt zum Beispiel im Vorfeld, das wäre bei dir jetzt so mit dem Leistungsasthma, eine Ausnahmeregelung machen, das ist oft bei chronischen Krankheiten so und dann darf man eben gewisse Medikamente nehmen, wenn man diese Krankheit dokumentiert und dann wird es an gibt es einen Antrag und dann wird es eben genehmigt oder nicht. Und auch bei der Dopingkontrolle nach dem Rennen und beim Ram zum Beispiel musst du jede Magnesiumtablette, jede Kaliumtablette, die du genommen hast, einfach angeben, damit, wenn irgendwas passiert, zum Beispiel Verunreinigungen, wie jetzt im Tennis bei der Iga Świątek, da war es ein Schlafmittel, Melatonin, das verunreinigt war, dass das dann eben rückführbar ist, warum ist das passiert. Noch eine interessante Geschichte, gerade zu dem Thema, im Tennis hat jetzt dieses Jahr der Australier Matthew Ebden eine 2-jährige Sperre bekommen, und zwar hat er in der Off-Season Vitamin C-Infusion bekommen. Das ist völlig harmlos. Das kriegt jeder Mensch, der zum Hausarzt geht und das möchte. Das ist gerade im Winter oft sehr beliebt wegen Stärkung des Immunsystems. Manche Mediziner sagen, das ist super wichtig, manche sagen, es ist nicht wichtig. Das ist jetzt, darüber kann ich nichts sagen. Auf jeden Fall ist es völlig harmlos und erlaubt für jeden Menschen, auch für Sportler. Nur gilt ein Limit, Flüssigkeiten maximal 100 Milliliter sind erlaubt, jetzt von den Doping-Richtlinien her. Und
also bei 100 Milliliter intravenös, ja, also.
Genau. Und bei dem Tennisspieler war es so, der hat eben dieses harmlose Vitamin C gekriegt, aber aufgelöst in 500 Milliliter Flüssigkeit. Und das war der Grund, der hat jetzt 2 Jahre Sperre bekommen, nur wegen zu viel Flüssigkeit. Ja, und jetzt zum konkreten Fall beim Ram. Flo und ich sind nicht bei der NADA, wir sind auch nicht bei der WADA oder in dem Fall bei der US-ADA, sprich bei irgendeiner Dopingkommission. Wir sind keine Officials und wir sind nicht die Rennleitung. Wir sind einfach zwei Radlfahrer, die den Sport lieben und ihn ehrlich und sauber betreiben wie alle anderen.
Und wir sind auch keine Ärzte.
Und wir sind keine Ärzte.
Wenn das Statement so lautet, dass das ärztlich verschrieben wurde, wenn da das restliche Prozedere eingehalten wurde mit der Meldung und der Erlaubnis, dann...
Genau. Und mehr können wir dazu und wollen wir dazu nicht sagen, weil wir wollen jetzt da keine Meinung oder keine Wertung abgeben. Wir waren nicht dabei. Das, was passiert ist, wird sich das Race Across America anschauen. Und ja, wir haben die Sprachnachricht gehört und damit möchten wir das eigentlich abschließen. Ich möchte nur eine Frage in den Raum stellen. Wenn der Fahrer vom Team wirklich nicht gesund ist am Start oder vor dem Start, ist es dann wirklich schlau, mit 200 Puls in der Wüste Radl zu fahren? Man könnte vielleicht 1-2 Tage warten und erst danach einsteigen, weil sie sind 8 Personen, es könnten 7 Fahrer starten und der 8. steigt später ein. Und ist es vielleicht doch gescheit, sie mit Training auf so eine Herausforderung vorzubereiten?
Ich möchte noch anmerken, dass eben diese No-Needle-Policy einfach deshalb ist, weil da geht's halt einfach auch um die Optik, weil ein Asthma-Spray ist ohne Ausnahmegenehmigung genauso wenig erlaubt, aber ein Bild oder ein Video von einem Asthma-Spray hätte halt niemals so ein Echo, ja, obwohl es wahrscheinlich sogar eine höhere leistungssteigernde Wirkung hat als diese Infusion. Das ist einfach, das hat sich der Radsport selbst zuzuschreiben aus seiner Geschichte. Ich möchte nur auch sagen, es gibt auch aus anderen Sportarten immer wieder Fälle. Zum Beispiel fällt mir ein der Skifahrer, der bei dem Skirennen in Colorado, das ist auch irgendwie auf 3000 Meter Höhe, und der hat einfach zwischen den beiden Riesendauerlauf-Durchgängen ist er dort gesessen mit einer Sauerstoffmaske. Kann man jetzt diskutieren, ob das leistungssteigernd ist oder nicht oder nur die Regeneration fördert, und prinzipiell ist es erlaubt. Aber dem sein Sieg wurde dann auch aberkannt, und ich denke, ein Mitgrund dafür ist einfach, weil die Optik einfach schlecht ist. Wenn da jemand sitzt im Startzielbereich und dort mit der Sauerstoffmaske, das schaut einfach nicht nach sauberem Sport aus, auch wenn man vielleicht argumentieren könnte, dass das nicht leistungssteigernd ist, schon gar nicht in einem technischen Sport wie Skifahren. Das muss man einfach mitbedenken, meiner Meinung nach einfach auch.
Ja, und jetzt reden wir vielleicht nochmal über was Lustiges, Positives.
Ja.
Kannst du dich noch erinnern, Flo? King of the Prairies, King of the Mountains.
Ja, also King of the Mountains kann ich mich erinnern, das haben wir einmal nicht so gut gelöst, weil wir da die Timestation-Meldung vor der Schlafpause gemacht haben, und dann war die ganze Schlafpause in dieser King of the Mountain-Wertung drinnen. aber die ist sowieso nichts, was du attackierst. Also da werden einfach die drei hügeligsten Timestations oder die drei Timestations mit den meisten Höhenmeter zusammengerechnet und wer über diese drei Timestations die schnellste Zeit hat, wird mit dem King oder Queen of the Mountains Award ausgezeichnet. Und beim King of the Prairie ist es das Gleiche, nur mit den wenigsten Höhenmetern.
Und genau, die drei flachesten oder flächesten gibt es eigentlich an Superlativ von flach. Die flächsten, flochsten.
Die drei Timestations mit den wenigsten Höhenmetern.
Ja.
Und ja, die haben wir schon einmal bewusst attackiert, aber das dafür haben wir einmal so einen, beziehungsweise du, einen richtig hohen Preis bezahlt. Also da war die eine Timestation, da haben wir gewusst, King of the Prairie, extra noch einmal die Scheibe montiert, extra aufs Zeitfahrrad. Wirklich für 50 Meilen oder so richtig andruckt und danach den ganzen restlichen Tag dafür bezahlt und gelitten und im Endeffekt dann einfach eine langsamere Zeit gehabt, als wenn man das einfach normal gefahren wäre.
Ja, aber es war natürlich jetzt im Nachhinein war es nicht ganz so klug, aber es sind so kleine Zwischenmotivationshilfen, sage ich mal. Wenn du weißt, der ganze Tag zieht sich ewig dahin und es ist ein bisschen langweilig und monoton und dann hast du jetzt so ein Zwischenziel mit dieser Abschnitt, der zählt jetzt wieder wirklich viel. Und ich habe das jetzt deswegen angesprochen, weil es ist gar nicht so einfach zu wissen, welche Timestations dazu zählen. Ich kann mich erinnern, ich habe damals oft, weil man die Auswertung dauert ja ewig, ich glaube 17 Wochen später kommt irgendwann ein Newsletter, wo drinnen steht, wer King of the Prairies gewonnen hat und welche Timestations da überhaupt berechnet wurden. Und das haben wir dann wirklich einmal ausgeschrieben und fett eingetragen im nächstjährigen Roadbook, damit wir es dann am Schirm haben. Und ich bin mir nicht sicher, ob es heuer alle am Schirm haben. Der Philipp Keider hat jetzt die letzte der drei flachen Timestations hinter sich gebracht. Das ist nämlich vom Mississippi weg bis Greenville. Ich bin gespannt, wie es da dann ausschauen wird. Voriges Jahr hat der Lukas alle Wertungen gewonnen, der Lukas Kaufmann. Und nachdem wir wissen, wie gern und gut der Philipp Zeit fährt, schätze ich mal, er hätte diese Sonderwertung gerne. Hoffentlich haben sie es am Schirm gehabt.
Ja, und ich glaube, dann beenden wir die heutige Folge. Der Philipp ist gerade durch Effingham durch und du hast, glaube ich, einen Einspieler, der da perfekt dazu passt.
Genau, ich möchte eins noch dazu sagen, jetzt machen wir mal Werbung für, nicht für uns, sondern für andere, weil jetzt das Race Across America in aller Munde ist, es gibt auch super gute Filme dazu. Einerseits letztes Jahr Dominik Meyerhofer Rookie Ride, ein super guter Film, einfach googeln Rookie Ride und kann man sie dann gegen einen kleinen Betrag ansehen. Genauso gibt es den Film vom Lukas Kaufmann online zu sehen.
Der beziehungsweise läuft heute in drei Stunden um 23 Uhr auf Servus TV.
Richtig.
Beziehungsweise danach in der Mediathek. Es ist jetzt 20 Uhr, wir haben jetzt schon seit einer Stunde aufgenommen. In drei Stunden, falls jemand interessiert.
Genau, heute auf Servus TV, deswegen wollte ich jetzt sagen. Und, jetzt kommt auch noch Eigenwerbung, die Doku 377, nämlich über meinen neuen Race Across America Teilnehmen, gibt es auf Amazon Prime. Da kann man sich auch noch anschauen.
Genau, und jetzt beenden wir die heutige Folge mit dem Einspieler, der perfekt zu Effingham passt.
Genau, und ich würde sagen, wir verabschieden uns jetzt gleich. Der Einspieler ist vom Ram 2013. Ich sitze vorne am Radl, bin ziemlich paniert, bin gerade aus der Schlafpause gekommen, habe noch ein bisschen gebraucht, um wieder frisch zu werden. Und der Rainer Hochgatterer, der nicht nur ein Experte ist, sondern auch ein sehr lustiger Zeitgenosse, hat mich da versucht aufzubauen und zu motivieren. Und das ist eine Sequenz, die in meine Vorträge immer wieder gern spüre, weil da ist einfach garantiert, dass die Leute lachen. Das ist so lustig. Und ja, ich spüre das jetzt ab und dann hören wir uns morgen wieder.
Ja, schau, Viere. Ja. Wo fahren wir hin heute? Wo hast du gedacht gestern, dass wir die Schlafpause machen? Konzentrier dich. Knie ziehen, ziehen, drucken, ziehen, drucken, Frequenz auf. Komm, ziehen, drucken, ziehen, drucken, ziehen, drucken, ziehen, drucken. Hecherer Gang, Alter, hecherer Gang. Schalt hinten runter. Oder schalt vorne auf die Scheibe oder was auch immer. Ah, das wirkt ja wieder. Da vorne ist er gerade. Ah, genau. Sag mal, was war's gehabt, dass wir die Schlafpause machen?
Ja, Bloomington.
Ja, Bloomington, da fahren wir hin. Und die Schlafpause hast du gemeint, dass wir in Athens vielleicht machen.
Die nächste.
Die nächste, genau. Und das ist eigentlich schon die letzte große Schlafpause, oder hast du nur mal bis zum bis Annapolis. Wir sind schon so weit. Am Mittwoch sind wir dort, heute ist Montag.
Podcast-Werkstatt.
Werbung. Mein Name ist Florian Krammer, ich bin Virologe und Impfstoffforscher und in meinem neuen Podcast Virologisch werde ich wöchentlich einen Blick in die Welt der Viren werfen, von historischen Pandemien bis zu aktuellen Entwicklungen.
Virologisch mit Florian Krammer. Eine Koproduktion von Florian Krammer und der Podcastwerkstatt. Ab 2. Juli, immer mittwochs. Überall, wo es Podcasts gibt.
Werbung Ende.